Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks. Dieser Podcast begleitet das Unternehmen auf seinem Weg des Wandels. Wir sprechen über den aktuellen Transformationsprozess im Diakoniewerk und beleuchten Veränderungen und Herausforderungen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die diesen Wandel gestalten, inspirierende Geschichten erzählen und ihre Perspektiven mit uns teilen. Ich bin Nora Meyer und freue mich darauf, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wieder durch den Podcast zu begleiten. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft: Beziehungen. Genauer gesagt, was Beziehungen mit unserem Gehirn, unserem Verhalten und vor allem mit Veränderung zu tun haben. Denn Veränderung beginnt dort, wo wir uns verbinden. Dazu haben wir einen besonderen Gast eingeladen, Dr. Bernd Hufnagel, Neurobiologe, Keynote-Speaker und Experte für gehirngerechtes Arbeiten und Leben. Er erklärt uns, was im Gehirn passiert, wenn wir mit anderen Menschen in Resonanz treten, warum Vertrauen und soziale Bindung so entscheidend sind und warum echter Wandel ohne Verbindung eigentlich kaum möglich ist. Herr Dr. Hufnagel, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Hufnagel, bevor wir gleich gemeinsam in die Tiefen des Gehirns schauen, habe ich ein kleines Warm-up für Sie vorbereitet. Drei kurze, bisschen humorvolle Fragen, rein intuitiv, einfach aus dem Bauch heraus, ohne lang nachzudenken, frage ich Sie. Wenn Ihr Gehirn Ihnen heute eine Nachricht schicken wird, was stünde aktuell jetzt in der Früh in der Betreffzeile?
Ich habe mit vielen gerechnet, aber mit der Frage nicht. Also wenn mein Gehirn sich selbst eine Nachricht schickt, dass das Gehirn selbst liest, was es selber verfasst hat. Wissen Sie, was dort steht in der Betreffzeile?
Ja. Ja.
Unerwarteter Ausnahmefehler.
Genau, ja, passt eh ganz gut, oder? Stellen Sie sich vor, Gedanken hätten Farben. Welche hätte Ihr Lieblingsgedanke? Welche Farbe?
Entschuldigung, dass ich lachen muss. Ich habe schon viele Fragen in meinem Leben gehört. Mein Gedanke ist ja gut, ist ja eine coole Frage. Eine sehr coole Frage. Puh, alle. Das gesamte Spektrum. Ja. Also nicht in Summe, das er weiß, sondern alle. Alle.
Mhm. Möglichst bunt sozusagen.
Alles bunt, alles ist möglich, genau.
Schön. Und abschließend noch einmal ein bisschen eine ungewöhnliche Frage. Wenn Sie Ihrem Gehirn einen Spitznamen geben müssten, wie würde denn Ihr Gehirn heißen?
Ich hoffe, das geht so weiter. Jetzt bringt es mich in Stimmung. Ja, herrlich. Ein Spitzname für mein Gehirn. Ja, bumm. Na, Chuck.
Chuck, okay. Chuck. Wieso Chuck?
Wollen Sie das wirklich wissen? Ich bin ein totaler Fan von Chuck Norris-Witzen. Also ich will mein Hirn gerne so nennen. Es muss einen Grund geben, warum ich das so dermaßen witzig finde. Das ist ja eigentlich lächerlich und banal. Aber ich finde das so witzig. Ich weiß nicht. Chuck.
So, jetzt gehen wir aber ins ernsthafte Interview über. Herr Dr. Hufnagel, was passiert denn eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir mit anderen Menschen in Beziehung gehen?
Ganz viel unglaublich Wichtiges, weil wir soziale Säugetiere sind. Das wird jetzt niemanden, der sich oder die sich das anhört, wirklich überraschen können. Aber es ist dann schon eine Art Betriebszustand, der sich einstellt bei echten, gefühlten Beziehungen, der ganz viele Dinge macht. Da könnt ihr jetzt eine Stunde referieren. Er beruhigt uns im höchsten Maße einmal, weil wir uns durch diese gefühlten Beziehungen ja auch nicht mehr alleine fühlen. Ich glaube, das ist einmal ganz zu Beginn vielleicht am wichtigsten zu erwähnen. Das ist das, was Menschen so überhaupt nicht aushalten. Alleine zu sein, das haben auch viele Patientinnen und Patienten, die an Überlastungserkrankungen und sonstigen leiden. Das weiß ich von meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich ja damit klinisch beschäftigen. Die fühlen sich dann oft so alleine. Und das ist wohl das Schlimmste. Also in Beziehung haben wir genau das nicht. Und das wird kodiert über Hormone, namentlich, das kennt man wahrscheinlich, das Oxytocin. Je mehr wir davon produzieren, also gleichbedeutend mit in Beziehungen sich zu fühlen, ja, das muss ja nicht einmal stimmen, man kann sich ja nur so fühlen, siehe Internet, ja, man fühlt sich in Gemeinschaft, ist es vielleicht gar nicht, dann nutzt das selbst der Gesundheit. So weit geht das nämlich. Also es ist ein Riesenbogen mit allem Möglichen an Trara, sage ich jetzt einmal ganz banal, das da in unserem Gehirn passiert. Trara bedeutet, chemische Konzerte ändern sich, Netzwerke ändern sich und passen sich an. Auf jeden Fall suchen wir das. Menschen suchen es und brauchen es.
Mhm. Warum sind denn soziale Bindungen überhaupt so wichtig für uns Menschen?
Naja, weil uns das Überleben gesichert hat. Sie müssen sich vorstellen, dass vor circa, ganz genau kann es niemand wissen, aber vor circa 150 Millionen Jahren, als die ersten Säugetiere auf dem Planeten aufgetreten sind, eines verhindert werden musste, dass das, was davor bei allen Tieren passiert ist, zu dem Zeitpunkt der Evolution, nämlich ziemlich egoistisches Verhalten. Da ist es um die Genweitergabe gegangen, also Fortpflanzung. Es ist um mich gegangen als Individuum. Das kann ein Raubtier sein, ein Fisch sein, irgendwas, aber das Individuum steht im Vordergrund. Und das musste sich deswegen ändern, weil die ersten Säugetiere keine Eier mehr legen konnten. Und damit war die Massenvermehrung kein Erfolgsprogramm mehr. Und bei der Massenvermehrung braucht man weder Sozialverhalten noch braucht man Brutpflege. Also da hat sich biologisch was massiv ändern müssen. Massenvermehrung ist im Grunde ja sehr viel einfacher. Da braucht man das gesamte, jetzt sage ich einmal, Theater des Lieb- und Nettseins zu anderen, des respektvollen Umgangs miteinander ja überhaupt nicht. Weil da werden Eier gelegt in Masse und man rechnet quasi biologisch damit, dass halt von 10.000 gelegten Eiern im Wasser bei einem Fisch halt 324 überleben. Und das hat für die Arterhaltung immer ausgereicht. Nur das hat dann vor 150 Millionen Jahren bei Beginn der Säugetierevolution nicht mehr funktioniert, weil man nur mehr 10 bis 20 Individuen pro Wurf produzieren konnte als, jetzt sage ich einmal, als Mausmutter. Warum sage ich Maus? Weil die ersten Säugetiere, so das wissen wir oder ahnen wir aus den paläontologischen Funden, so ausgesehen haben wie heute lebende Spitzmäuse. Und die konnten nicht 10.000 Kinder gebären, das geht mit dem Uterus nicht, ja? Säugetier. So, also musste man ein neues Programm starten. Und deswegen ist es für uns Menschen bis heute so wichtig und wir können gar nicht anders. Wir brauchen, das haben wir geerbt seit dieser Zeit, das hat sich so langsam entwickelt, einen Zwang zur Bindung, einen Zwang zur Sicherheit, zur Beziehung. Das ist fast eine Zwangshandlung, weil es eben ganz neu ist. Und aus dieser Zwangshandlung ist neben dem noch immer vorhandenen Egoismus der Tiere in der Evolution davor, siehe Nachrichten, Egoismus, ja, ich, Kampf, Kriege, der Altruismus auch geworden. Und wir haben beides. Also wir sind so ein wenig hin und her gerissen als moderne Säugetiere zwischen durchaus, es geht um mich, aber dann auch die Abhängigkeit von, es geht aber auch um uns. Und das ist eben neu. Egoismus, Altruismus.
Sie haben es eh vorhin schon kurz angesprochen. Beziehung macht ja was eben mit unserem Gehirn. Wie beeinflussen uns denn gute oder auch belastende Beziehungen, zum Beispiel im Arbeitsalltag oder in Krisen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist in der Biologie doch so gelöst, dass wir ja einen Freund sofort erkennen. Wir spüren einen Freund oder Freundin, oder? Einen geliebten Kollegen, einen Partner, Partnerin, die Kinder. Die spüren wir. Und dieses Spüren ist in der Evolutionsgeschichte des Säugetierorganismus über Hormone kodiert. Je mehr sie von diesem Hormon Oxytocin beim Anblick eines Freundes produzieren, desto lieber haben sie ihn. So könnte man es trivial formulieren. Wenn Sie jetzt jemanden sehen oder treffen würden, jetzt sage ich einmal irgendwo in einem Büro oder auch auf der Straße zufällig, den so gar nicht leiden können. Also jemanden, mit dem es vielleicht sogar soziale Konflikte austragen, den trifft man halt einmal nicht. Das spüren wir ja auch. Da spüren wir aber was ganz anderes, weil eben dieses Hormon nicht produziert wird, das Oxytocin. Das heißt, die Menge das im Moment des Anblicks oder auch der Erinnerung an jemanden produziert wird in meinem Gehirn, kodiert Feind oder Freund. So könnte man es trivial formulieren. Und so sind wir programmiert. Das heißt, wir spüren das. Und das macht einen elementaren Unterschied, weil wenn wir viel von dem Oxytocin produzieren, spüren wir nicht nur die Nähe, sondern, und da haben wir ja so nette Sprichworte in der deutschen Sprache, da fühlt man sich vielleicht sogar gemeinsam stärker. Das macht dieses Hormon. Gemeinsam ist man stärker, nicht? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir diese Emotionen ja haben. Das ist ja nichts Kognitives, sondern das fühlt sich ja dann so an. Aber es ist eben leider umgekehrt auch so, dass man sich dann leichter mal auch mit so Fluchtgedanken wiederfindet, wenn man eben jemanden trifft, den man nicht so gerne hat, weil dieses Hormon fehlt. Dann will man weg aus der Situation. Weil das eine zieht mich an, das andere stoßt mich ab, könnte man es auch wieder ganz trivial formulieren. Das heißt, wir haben tatsächlich eine ganz starke Kodierung. Im Grunde genommen hat die Biologie entschieden, sie will, dass wir sozial sind. Die Biologie, weil wir auch gesünder bleiben, wenn wir mehr vom Oxytocin haben, weil wir weniger Ängste haben, wenn wir mehr vom Oxytocin haben. Das kann ich wissenschaftlich jetzt gern komplizierter erklären. Das ist die Amygdala, unser Mandelkern, unser Angstzentrum hat viele Bindungsstellen für dieses Hormon Oxytocin. Und wenn das gebunden ist, dann passiert etwas mit unserem Angstzentrum. Wir haben eben weniger Ängste, weil man sich eben gemeinsam stärker fühlt. Mhm. Aber das ist genau das.
Ich würde da gerne jetzt gleich auf den Pflegeberuf eingehen, beziehungsweise eben also diakonisches Arbeiten. Ja? Wenn ich jetzt eben als Diakonie-Mitarbeiterin, Mitarbeiter arbeite, habe ich ja logischerweise sehr viele Beziehungen zu eben vielleicht alten Menschen, zu behinderten Menschen. Was macht denn das dann? Heißt das dann, wenn das hoffentlich positive Beziehungen sind, dass ein sozialer Mitarbeiter, eine soziale Mitarbeiterin im Diakoniewerk auch automatisch gesünder ist, sozusagen?
Naja, Sie haben sich indirekt die Antwort schon selber gegeben, weil Sie gesagt haben, ja, wir gehen einmal davon aus, quasi, wenn ich es übersetzen darf, dass das eine gute, eine gesunde Beziehung ist. Nicht die Frage, die ich zurückgeben könnte, na, ist es das immer? Ja, mit manchen, aber eben nicht mit allen. Weder mit Menschen, die man pflegt, als auch die Kolleginnen und Kollegen, da ist es einmal so, ein sehr hochdynamisches System. Nicht? Es seien nur Konflikte genannt oder irgendwelche Ärgernisse des Alltags oder umgekehrt wieder ganz schöne Erlebnisse. Das heißt, auch hier sind wir hin und her gerissen. Und genau das entscheidet dann, was es mit uns macht. Natürlich ist es so, wenn man sehr viel Empathie empfindet, Mitgefühl empfindet, im positiven Sinn, das muss man jetzt einmal unterstreichen, im positiven Sinn, ja, dann ist alles gut. Aber das ist es ja nicht immer. Sondern manchmal nimmt man auch die Probleme und die Sorgen dann mit nach Hause. Leid, das man im Berufsalltag dann in diesem Beruf sieht, nimmt man mit. Und dann ist auch diese Trennung schwierig. Und dann wird das Thema höchst komplex und kompliziert. Warum ja auch in diesen Berufen, da gehört die Pflege dazu, da gehört die Medizin dann auch dazu, warum dort die Belastung auch besonders hoch ist. Weil einerseits ist man empathisch durch diese Empathie, weil man sie auch freiwillig macht, ja, spürt man auch viel und nimmt aber auch viel wieder mit. Und dadurch kommt es aber auch wieder zu einer Belastung. Also auch hier ist man hin und her gerissen zwischen einerseits dem Vorteil des empathischen Empfindens, des Oxytocins, aber auf der anderen Seite belastet einen das ja auch. Jetzt sage ich einmal, wenn ich einen Job habe im Accounting, irgendwo in der Buchhaltung, in irgendeinem Industriebetrieb, und da will ich mir jetzt nicht respektlos über so einen Job äußern, aber ich sage einmal, das ist jetzt nichts, wo es um Menschen einmal vordergründig geht, sondern um Zahlen. Und da ist es vielleicht anders gelagert. Und das sehen wir auch, wenn ich wir sage, meine ich mein Team und mich, jeden Tag in unserem Job, weil wir auch diese Betriebe beraten und sehen da durchaus einen Unterschied, in welchem Job wir sind, zu dem Thema, über das wir gerade diskutieren. Da gibt es einen Unterschied. Das heißt aber nicht, dass jemand, der im Accounting sitzt, in der Buchhaltung eben, dort keine Beziehungen hat zu einer Kollegin oder einem Kollegen. Es gibt sogar Menschen in der IT, gestern hatte ich gerade so ein Seminar mit einer Gruppe von IT-Programmiererinnen, Die haben Gefühle, habe ich so den Eindruck, zu einer Excel-Tabelle, zu Zahlen, zu irgendeinem Prompt, den man schreibt. Also Menschen entwickeln ja ganz eigenartige Beziehungen. Das will ich jetzt an der Stelle nur einfügen. Wir wissen es von Teenagern, die entwickeln Beziehungen zum iPhone. Das ist jetzt keine Werbung oder zu irgendeinem Smartphone. Also es gibt schon, also das Hirn ist schon eigenartig. Es muss nicht nur ein Mensch sein, will ich nur damit sagen. Mhm. Aber ja, je intensiver das ist und eben in dem Job ist es ja sehr menschlich, ursprünglich könnte man sogar sagen. Dafür ist unser Gehirn ja grundsätzlich ausgelegt durch die evolutionsbiologische Geschichte, ist das ein Vorteil A, aber eben auch ein Nachteil B.
Mhm. Aber wie kann man dann in so einem Beruf trotzdem eben Mitgefühl leben, ohne sich dann selbst dauerhaft zu überfordern?
Das ist eine ganz kritische Frage, die Sie stellen, und das ist bestimmt nicht einfach und ich habe kein Patentrezept. Warum? Weil wir alle anders sind, auch alle, die in diesem Beruf sind. In der Diakonie, es gibt dort nicht den einen stereotypen Menschen. Ja, es gibt vielleicht einen Trend, wer macht diesen Job, aber wir unterscheiden uns doch grundsätzlich, auch durch die momentanen Lebenssituationen. Und das entscheidet sehr viel stärker, wie wir damit umgehen, ob wir dabei gesund bleiben oder auch nicht, ob wir uns gut abgrenzen können oder nicht, ob ich das im Leben gelernt habe oder nicht, ob ich Nein sagen kann oder nicht, ob ich perfektionistisch bin oder nicht, ob ich optimistisch bin oder nicht. Wissen Sie, jetzt könnte ich weiterführen, diese Liste, aber ich glaube, man ahnt jetzt, was ich meine. Und das ist so wichtig. Man setzt sich dann weniger mit dem tatsächlichen Job auseinander, wenn man diese Frage beantworten will, sondern mehr mit der eigenen Persönlichkeit. Nicht, wie reagieren wir auf diese Belastungen? Kann ich auch Nein sagen? Kann ich meinen Job in meiner Rolle trennen von meiner Person? Das ist etwas ganz Wichtiges in diesem speziellen Beruf. Weil dort kommt es oft zu einer Vermischung. Was bedeutet das? Im schlimmsten Fall, wenn etwas passiert mit irgendjemandem, etwas vielleicht auch das konfliktbeladen sein könnte, neigt man dazu, es persönlich zu nehmen und übersieht, dass vieles gegen meine Rolle im Job gerichtet ist. Vielleicht an Kritik zum Beispiel, ne? Und nicht gegen mich als Mensch. Und das neigt man auch in der Industrie, natürlich. Aber ich glaube, in Berufen, wo es sehr persönlich wird, sehr emotional, empathisch ist, per se, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer. Und das ist sicher einer der Gründe, warum es so viel Belastung gibt, warum Burnout in der Statistik wahrscheinlicher ist in Sozialberufen als jetzt, sage ich einmal, im Accounting. Was nicht heißt, dass Menschen in der Buchhaltung kein Burnout kriegen können.
Was können denn nun Menschen in sozialen Berufen tun, um ihre innere Batterie aufzuladen, nämlich auch aus Sicht des Gehirns? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Ja klar, also gibt es natürlich, und ich glaube, das ist sogar eher allgemeingültig und betrifft nicht nur Sozialberufe. Aber eines, jetzt muss ich ja vielleicht eine Geschichte erzählen. Ich bin ja auch immer wieder in dem Umfeld beruflich tätig. Und da hatte ich auch so eine Pflegedirektion eines österreichischen großen Krankenhauses, ein Seminar, da sitzen Pflegekräfte bei mir in einen ganzen Tag. Wir haben diskutiert genau über diese und ähnliche Themen. Und ich habe die Menschen beobachtet, was machen sie dann, sobald wir Pause machen. Also Vormittagspause, Mittagspause, Nachmittag. Na, das Erste, was diese Menschen machen, ist, sie greifen sofort zum Handy. Was will ich mit so einer Anekdote erzählen? Und jede, der sich das anhört, wird das wahrscheinlich teilen, dass das durchaus vorkommt im Alltag, ist, dass wir in einer Welt leben, wo wir, naja, jetzt sage ich es ein bisschen hirnforschungslastig, immer nur Informationen von außen aufnehmen in unser Gehirn. Das heißt, im Job sowieso, man hört im besten Fall Menschen zu, man macht, man arbeitet. Ja? So. Und dann macht man Pause und dann geht's aber weiter. Man schnappt sich das Smartphone und schon geht's weiter. Man checkt irgendwo aus die private WhatsApp-Gruppe oder geht irgendwo in den sozialen Medien spazieren, schaut sich dieses und jenes Reel oder ein Katzenvideo da, irgendwas anderes dort. Also der Datenstrom bleibt weiterhin aufrecht nach innen gerichtet. Und das könnte ein Tipp sein, den ich für, gerade in der Zeit, in der wir leben, also in der digitalen Zeit, für sehr wichtig, dass man eben eines verstehen muss. Unser Gehirn braucht, vor allem bei belastenden Berufen, dazwischen Phasen, wo es fad wird, wo wir bewusst nichts machen, wo wir sinnieren, wo wir Muße haben können, wo das Gehirn so zusammenräumt. So könnte man sich das vorstellen. Das macht's nur in einer Situation, wo von außen keine spannenden Daten mehr kommen. Also auch kein Handy vor meiner Nase ist, wo einfach nichts ist. Wo ich mich beispielsweise in einer Pause auf eine Bank setze, das wäre so ein konkreter Tipp, und einfach einmal nur in die Landschaft schaue. Einfach nur die Gedanken fließen lasse. Es geht nicht um nicht denken, nicht, dass man das jetzt falsch versteht, sondern es geht darum, dass man versucht, dem Gehirn Raum zu geben. In diesem Raum können nämlich drei Dinge dann passieren. Und das wäre das, was der konkrete Tipp ja dann wäre. Da könnte erstens Abstand zu mir selbst entstehen. Da könnte mir auffallen, wie ich auf andere wirke. In einem Sozialberuf wohl was ganz Wichtiges, oder? Dass man weiß, okay, wer bin ich denn eigentlich? Und da ist das Gehirn grundsätzlich gar nicht gut programmiert von Natur aus für die Introspektion. Wir sind sehr gut in der Beurteilung anderer, aber ganz schlecht in der Wahrnehmung, wer wir selber sind. Und das ist eine der wenigen Chancen. Ich gebe dem Hirn Raum, indem ich einfach nichts mache. Dann entstehen automatisch Gedanken und kommen aus dem Unterbewusstsein Bilder, eine Außenperspektive. Das ist einmal das Erste. Das muss man ja bewusst heute steuern, weil es keinen Grund mehr gibt, dass mir fad wird. So, das Zweite, was in dieser Situation passieren würde, wenn ich nichts mache, ist, dass ich weiter empfinden kann, was andere empfinden. Also Empathie und Nichtstun hängt zusammen. Wenn ich immer nur funktioniere in meinem Leben, gehetzt und gestresst bin, nimmt dieses Gefühl ab, dass man spürt, was andere spüren. Wir spiegeln es dann weniger bis gar nicht mehr. Man auch siehe unsere Kultur und Internet, das ist alles sehr egoistisch wieder geworden, weil alle nur mehr Datenstrom nach innen, alle gestresst, alle gehetzt, alle digital permanent, keine Ruhe, keine Pause. Ja? Und das ist eine der Diagnosen, die man stellen muss, wahrscheinlich nicht die einzige, die das erklärt, aber sicher eine ganz gewichtige. Ohne Pause keine Empathie. Könnte man es einfach ein bisschen überspitzt formulieren. Also, das ist ein zweites Argument. Ein sehr gewichtiges. Und das dritte, auch oft nicht schlecht. Nur dann, wenn ich nichts mache, könnten sich zwei Gedanken in meinem Gehirn treffen, die ich nur unabhängig voneinander schon einmal hatte, aber die sich nicht kennen. Und wenn die sich treffen, Gedanke A und B, dann nennt man das in der deutschen Sprache, eine Idee zu bekommen. Plötzlich fällt mir ein, ach so könnte ich das Problem lösen oder vielleicht sollte ich das Gespräch so versuchen einmal zu führen oder ähnliches. Aber diese kreativen, nennen wir es einmal so, diese kreativen Gedanken kommen auch nur im Nichts. So, jetzt haben wir also wenig Außenperspektive, weniger Empathie und kaum Kreativität, wenn wir immer nur sind. Nicht? Und das ist in einem Sozialberuf, finde ich, besonders bitter. Das könnte so ein Tipp sein, worauf man besonders achten müsste in diesem Beruf. Ich finde, es gilt generell, aber speziell in dem Beruf, weil ohne Empathie, wenn es egoistisch wird, und das kann schnell auch einmal in einem Sozialberuf passieren, nicht? Jeder, der auch einmal in einem Krankenhaus gelegen ist, nicht, weiß, da gibt es oft eine schlechte Stimmung auch im Pflegepersonal. Jetzt reden wir gar nicht von der Diakonie, aber grundsätzlich im Pflegepersonal. Ja, das ist das Schlimmste, was du aus Patienten, Patientinnen-Sicht erleben kannst, als pflegebedürftige Person erleben kannst. Das ist ja das Schlimmste, da kriegt man ja Angst, weil man ja sozial vom Oxytocin abhängig ist. Man braucht ja das Gefühl, jetzt ist es vielleicht nicht übertrieben, aber von der Begrifflichkeit ernst gemeint Liebe und Zuneigung. Nicht nur Respekt und Achtsamkeit. Nicht, weil das theoretisch wissen wir das alle. Klar, brauche ich jetzt nicht in einem Mikrofon sprechen. Aber es geht eben, das will ich damit sagen, recht schnell verloren. Und man übersieht es, weil man sich selbst oft nicht wahrnimmt. Deswegen mein Plädoyer für, ich nenne es Tagträumen. Zweimal am Tag Tagträumen. Das wäre eine konkrete Empfehlung.
Schön. Tagträumen oder eben einmal bewusst wieder mal Fahrt werden lassen, ohne schlechtes Gewissen.
Exakt.
Ja, ich würde gerne ein bisschen noch auf den Transformationsprozess im Diakoniewerk eingehen, der ja gerade gelebt wird sozusagen. Kann man eigentlich sagen, ohne Beziehung auch keine echte Transformation?
Das ist auch eine ganz gute Frage. Dadurch, dass ich ja in allen möglichen Branchen und Bereichen unseres Berufslebens mit meinem Team unterwegs bin, sehen wir das, was jetzt auch die Diakonie betrifft, Transformationsprozesse, Change-Prozesse, Veränderungen, überall. Also es gibt ja kaum irgendeine Branche, wo ein Stein noch am anderen bleibt. Also es ist ja mein Tagesgeschäft. Und Ihre Frage ist deswegen berechtigt, weil wir gemeinsam stärker sind. Ne, das haben wir schon erwähnt. Und genau das ist ja die Erklärung dafür. Grundsätzlich müsste man sagen, na klar kann ich einen Transformationsprozess jetzt nicht vielleicht systemisch in einer Organisation, das wahrscheinlich nicht. Aber ich für mich persönlich schon alleine, ohne Unterstützung durchführen. Jetzt gebe ich ein banales Beispiel, nicht? Bin übergewichtig, jetzt ich nicht, aber jetzt theoretisch bin übergewichtig und sitze bei einem Arzt oder einer Ärztin, er oder sie sagt, bitte, Sie müssen Ihr Ernährungsverhalten ändern, Ihr Bewegungsverhalten ändern. Das könnte auch ein Transformations-, ein Veränderungsprozess sein, ganz einfach und persönlich, aber natürlich geht das auch alleine. Dazu brauche ich niemanden. Aber sehr wohl würde es helfen, an so einem Beispiel sieht man es ja so schön, wie wir funktionieren, wenn ich eine Kollegin, eine Freundin, einen Freund hätte, der genau dasselbe Problem zur selben Zeit hat, mit derselben Diagnose oder Empfehlung aus der Medizin. Dann kann man sich zusammentun und sagen, weißt du was, das machen wir gemeinsam. Und schon fühlt es sich leichter an. Und genauso ist es auch im Systemischen bei den großen Veränderungen. Wir brauchen einander. Das Problem ist, bei Veränderungen im Systemischen, ist, dass es oft ein Gegeneinander gibt. Weil sobald Ungemach entsteht, Sorge entsteht, wie wird denn das jetzt? Oder sogar Gedanken entstehen, ja, wieso machen wir denn das überhaupt? Oder jetzt bin ich ganz respektlos, mein entschuldige bitte jetzt meine Formulierung. Ja, weil Herr Trottel hat sich in das überlegt, jetzt müssen wir den Plätzchen machen. Jetzt sowas höre ich ja fast wörtlich so jeden Tag. So, dann heißt innere Gegenwehr, dann einigt man sich in der Kaffeeküche, in der Jammerkultur, jetzt als Stichwort, mit anderen auf den oder die Täter, also die Verursacher, für unser Leid, jetzt müssen wir den Plätzchen machen, so. Und damit erreichen wir exakt das Gegenteil von dem, was Transformationsprozesse brauchen. Nämlich die Lösungsorientierung, die Zukunftsorientierung und die Bereitschaft und letztendlich die Hoffnung und unterm Strich die Sinnhaftigkeit von all dem, was passiert. Die muss man ja erkennen wollen. Da kann man nicht sagen, ja, mir erklärt es ja keiner. Das kann schon sein, dass in manchen Organisationen, die ich ja kenne, in der Kommunikation Fehler passieren. Na sicher, aber ich stelle ja dann oft den Personen, die so besonders eloquent vergangenheits- und problemorientiert vor sich hin konfabulieren, die Frage, na, habt ihr Fragen gestellt? Habt ihr dazu beigetragen, um festzustellen, warum passiert die Transformation? Aus welchem Grund passiert das jetzt? Habt ihr das wirklich nicht nur kognitiv, sondern auch emotional verstanden, weil nur dann wird aus, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, aus dem Müssen ein Wollen. In Wahrheit geht es um diese Transformation. Das ist der Kern des Pudels, finde ich, wenn es um erfolgreiche Transformation geht. Man muss Menschen im Kollektiv, die kritische Masse, alle wird eh nicht gelingen. Es gibt immer ein paar Profi-Pessimistinnen, muss man ja gendern, die kriegt man nicht, ja klar. Aber wenn das nur ein paar Prozent sind, wird das nichts machen für den Transformationsprozess. Aber in jedem Fall, das lange Rede, kurzer Sinn, ist es eine systemische Massenwirkung. Und wenn ich die kritische Masse, vor allem die Redelsführerinnen, sage ich jetzt einmal, auf die Seite bekomme, das ist natürlich ein Management- und Leadership-Thema, jetzt, worüber wir sprechen im höchsten Maße, dann wird es wahrscheinlicher, dass ein Transformationsprozess mitgetragen wird und es nicht auch innerhalb der Organisation zu einem Gegeneinander kommt. Plötzlich Abteilung A gegen B, die einen gegen die anderen. Das sind nämlich diese eigenartigen Prozesse, die passieren. Das kann bis zu Mobbing gehen in Transformationsprozessen, weil halt Ärger, Wut, Ablehnung, Müssen im Vordergrund steht.
Mich würde noch interessieren, was können wir denn aus der Neurobiologie über Beziehung und auch Veränderung lernen? Was macht da das Gehirn?
Wir haben ja im Grunde genommen das meiste schon besprochen, was jetzt so einfach formuliert, denke ich, interessant ist. Die Neurobiologie lehrt die Abhängigkeit einerseits, die ich erwähnt habe, das ist jetzt ein wenig Wiederholung, aber vielleicht durchaus wichtig, nämlich auch die Abhängigkeit gesundheitlicher Natur, weil auch dieses Oxytocin eingreift in unser Immunsystem. Das ist ja alles ein zusammengehängender Prozess in unserem Organismus. Da ist ja nicht nur ein Gehirn, ja, sondern es ist ja alles eines. Und mit unterschiedlichen Aufgaben, ja schon. Aber das ist wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich es ganz trivial, lieb und nett zu anderen bin, andere Menschen auch unterstütze, bekomme ich viel Oxytocin, bin gesünder, habe weniger Ängste, weniger Sorgen, mehr Hoffnung, mehr Sinnhaftigkeit im Leben. Also das lehrt die Neurobiologie. Es ist eine Win-Win-Situation. Das ist ja super banal. Es ist mir ja oft bei meinen Referaten sehr peinlich, wie trivial ich formulieren muss, lieb und nett zu anderen zu sein, respektvoll. Ja, eines könnte ich noch ergänzen, Menschen zuzuhören. Es ist in der Pflege auch nicht schlecht, auch nicht zu Hause dem Schatzi zuzuhören, könnte helfen. Und es ist aber in einer Welt, in der wir leben, oft gar nicht so einfach, wie man glaubt, weil wir hören uns oft nur Dinge an. Also wir hören das, wir hören, da redet wer. Nicht? Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man zuhört, weil das menschliche Gehirn, und auch das lehrt die Neurowissenschaft sehr genau, unser menschliches Gehirn hört nur dann zu, wenn ich elementares Interesse am Gegenüber habe. Ohne Interesse zieht es durch. Da hört man es, wie das Radio im Hintergrund. Man hört da blablabla. Aber ich verstehe es nicht und mein Hirn macht damit nichts mit diesen Informationen. Und das ist aber auch ein wenig eine Diagnose über die Welt, in der wir leben. Immer mehr Menschen haben ein Problem mit dem Zuhören. Ich hätte eine kleine Frage, die kann jetzt jeder und jede, die sich das gerade anhört, selbst beantworten. Haben Sie das schon einmal erlebt, dass ein Mensch vor Ihnen steht oder sitzt und während er oder sie spricht, denken Sie gleichzeitig an was ganz anderes? Und manchmal sogar getrieben von dem Gedanken, jetzt komm endlich zum Punkt. Das ist eine Diagnose. Weil es ist respektlos. Und genau das darf nicht passieren.
Welche kleine Veränderung würden Sie denn jeder Organisation, also nicht nur dem Diakoniewerk, beziehungsweise auch jedem, jeder Hörerin empfehlen? Ich meine, vielleicht ist es jetzt schon ein bisschen in der Antwort auch rübergekommen, wieder mal vielleicht bewusst zuhören.
Ganz genau, und das hängt mit dem zweiten zusammen, und das wäre dann meine Antwort, was ich auch schon erwähnt habe, mit der Bereitschaft, zweimal täglich kurz, nennen wir es, eine Mikropause zu machen. Auf Neudeutsch Me-Time, Zeit nur für mich. Tagträumen hätte ich es genannt. Das ist ja alles dasselbe. Ja? Ins Nornkastel schauen, sagen wir in Österreich. Ich muss zweimal am Tag diese Bereitschaft haben. Da ändert sich schon vieles, weil ich dann ja auch erkenne, wer ich bin. Habe ich beim letzten Mal wirklich zugehört? Diese Frage bitte kommt ja nur im Nichtstun. Die kommt in der To-Do-Listen-Abhack-Emotion nicht. Ja, wenn ich dort sitze und halt funktioniere. Wir alle müssen funktionieren. Sie müssen es, ich muss es. Jeder und jede, der sich das anhört, muss es. Aber eben nicht immer. Und das ist der Punkt. Wir brauchen dazwischen kurze Zeitfenster, wo ich nicht funktioniere, wo ich loslasse, wo ich nicht perfektionistisch bin, wo ich nicht kontrolliere. Und das muss man üben. Das ist ja natürlich, wenn man das jemanden, der in Papua-Neuguinea als Mitglied eines indigenen Volksstammes aufgewachsen ist, erzählen würde, ich meine, die würden wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, das gibt's ja nicht, dass man das nicht kann. Einfach mit nichts tun. Das gibt's aber wirklich. Das sind wir.
Super, das waren eh super Abschlussworte, Herr Dr. Hufnagel. Also ich fasse zusammen, Veränderung beginnt im Gehirn und wird dann auch wirksam und sichtbar in Beziehung. Das haben wir sehr eindrucksvoll jetzt gelernt in diesem Gespräch. Ich sage vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Neurobiologie des Miteinanders sozusagen und vor allem die Erinnerung auch daran, dass Wandel ohne Verbindung nicht nur schwerer fällt, sondern eigentlich gar nicht wirklich möglich ist. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war eine neue Folge von Dialog. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie sehr gern mit euren Kolleginnen oder Kollegen und abonniert Dialog auch gleich auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, dann wieder in 2 Wochen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.